Ja, meine Grenzen, deine Grenzen für den Berufs- und Gemeindealltag von Jesus lernen. Ich sage nochmal vorab ein bis zwei Sätze zu mir. Ich darf mit meiner Frau und meinem Sohn in Elbingerode leben und habe dort bis Ende Juli in dem Diakoniekrankenhaus, das hier links unten abgebildet ist, gearbeitet als Psychologe und Psychotherapeut in Ausbildung und bin seit Anfang August jetzt bei Christen im Gesundheitswesen als Referent angestellt und freue mich, wie gesagt, Sie heute Abend mit in dieses Thema reinzunehmen und starte mit einem Beispiel. Eine Patientin sucht Psychotherapie wegen depressiver Gedanken und starken Überforderungsgefühlen. Sie ist gelernte Steuerfachgehilfin und versucht allzeit, die an sie gestellten Anforderungen immer gut zu erledigen. Aufgrund schwerer Vernachlässigung in ihrer Kindheit glaubt sie unbewusst, ihre Daseinsberechtigung durch Nützlichsein verdienen zu müssen. Sie leidet unter den überhöhten Leistungsanforderungen, mit denen sie sich heute selbst fortgesetzt unter Druck setzt. Als ihr Therapeut über seine Steuererklärung schimpft, bietet sie ihm passend zu diesem dysfunktionalen Bewältigungsmuster gerne ihre Hilfe an. Erfreut stimmt der Therapeut zu. Und dieses Beispiel, das ich immer wieder etwas erheiternd finde, ist doch ein Beispiel dafür, dass hier eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat. Der Therapeut verlässt seine ihm vorgeschriebene Abstinenz und missbraucht seine Machtposition. Und manchmal liegen solche Grenzen im therapeutischen oder auch persönlichen, gemeindlichen Bereich klar auf der Hand. Manchmal ist das gar nicht so eindeutig. Heute Abend soll es weniger um die Grenzüberschreitungen gehen, sondern vielmehr um gesunde Grenzen. Und dabei kann ich in der Rolle dessen sein, der die Grenzen zieht. Ich nenne es jetzt mal Sender. Und ich kann aber auch auf der anderen Seite stehen als derjenige, der Grenzen gezogen bekommt, also der Empfänger. Und ich denke, das lohnt sich heute Abend, wenn wir das Thema angucken, sich das immer wieder auch aus beiden Perspektiven anzugucken. Ziel ist es, in diesen 30 Minuten einmal ins Thema einzutauchen, in diesem ersten Block, in diesen ersten drei Punkten, dann hauptsächlich eben zu gucken, wie hat das eigentlich Jesus gemacht und zum Schluss auch nochmal so ein paar Praxisbeispiele zu nennen aus meiner Praxis, in der Therapie, aber auch aus dem Gemeindealltag. Und wichtig ist mir, keine Handlungsanweisung direkt zu geben, sondern eher für das Thema zu sensibilisieren und mal zu reflektieren, wie gehe ich eigentlich persönlich mit Grenzen um, wie erlebe ich das selbst. Und dann eben auch zu gucken, wie ist das im Gemeindekontext und wie ist es bei mir im beruflichen Kontext. Was sind Grenzen? Ich habe mal ChatGPT befragt und das hat mir diese Definition hier ausgeworfen, die ich ganz hilfreich fand. Eine Grenze ist im Allgemeinen eine Linie oder eine Markierung, die zwei Bereiche voneinander trennt. Das kann eine physische Grenze sein, wie eine Mauer oder eine Grenze zwischen Ländern oder auch eine abstrakte Grenze, zum Beispiel persönliche Grenzen, die festlegen, was man toleriert oder nicht. Um diese Art von Grenzen, also weniger um die abstrakten, sondern vielmehr die persönlichen Grenzen, geht es heute Abend. Und diese Grenzen helfen dabei, Ordnung zu schaffen und zu verstehen, wo etwas endet und etwas anderes beginnt. Ich finde es eine ganz schöne Perspektive, weil es zeigt auf, dass Grenzen etwas Sinnvolles und etwas Hilfreiches sind. Sie schaffen Ordnung und zeigen, wo etwas endet und etwas anderes beginnt. Und aus psychotherapeutischer Sicht sind Grenzen nicht nur irgendeine Randsache, sondern etwas ganz Zentrales im Menschsein. Sie sind ein Grundbedürfnis. Wir kennen ja verschiedene physiologische Grundbedürfnisse wie Essen oder Trinken oder Schlaf. Und gleichzeitig geht die Psychologie auch davon aus, dass der Mensch emotionale Grundbedürfnisse hat. Da gibt es verschiedene Modelle. Und ein Modell nach Jeffrey Young besagt, dass neben einer sicheren Bindung, Autonomie, dem freien Ausdruck von Emotionen und Bedürfnissen und Spontanität und Spiel, ein Grundbedürfnis, das ist nach realistischen Grenzen. Und es wird davon ausgegangen, dass ein Kind für eine gesunde Entwicklung realistische Grenzen benötigt. Gesunde Grenzen bedeutet, dass ja, ein Kind eine liebevoll unterstützende und gleichzeitig konsequent klare Erziehung erfährt. Dieses Spannungsfeld, in dem bewegt sich dieses Grenzen setzen. Und das ist eben dafür wichtig, dass ein Mensch später lernt, sozial auch mit anderen klarzukommen und auch bestimmte Bedürfnisse aufzuschieben, um ja auch ja, zu einem Ziel, zu einem Erfolg zu kommen. Wenn Sie mal Zeit haben, dann lohnt sich das anzugucken. Es gibt so ein Marshmallow-Experiment, kann man bei YouTube eingeben. Da bekommt ein Kind ein Marshmallow vor die Nase gesetzt und bekommt gesagt, ja, wenn du jetzt das innerhalb der nächsten Stunde nicht isst, dann kriegst du danach noch ein zweites. Und dann gibt es Kinder, die essen das schon direkt und andere, die können zu lang warten. Und unter anderem hat das auch mit dem Thema ja der Grenzsetzung zu tun. Inwiefern hat das ein Kind gelernt? Ungesunde Grenzen sind dann der Fall, wenn emotionaler oder körperlicher Missbrauch geschieht. Also emotionaler Missbrauch auch im Sinne von ein Kind wird nicht beachtet oder das Elternteil ist beleidigt oder zieht sich zurück. Das ist keine gesunde Grenzsetzung. Es gibt verschiedene Formen von Grenzen. Es gibt, ich habe es so mal genannt, vorgegebene und auch persönliche Grenzen. Wenn wir mal an die vorgegebenen Grenzen reinschauen, zum einen im Gemeindekontext. Ich habe mal bei meiner Heimatgemeinde geschaut, wie ist das eigentlich mit einer Gemeindeordnung, Gemeindesatzung? Gibt es so etwas? Ja, sowas gibt's und vielleicht haben Sie das auch? Ich gehe sehr davon aus, dass das viele Gemeinden, vielleicht auch jede Gemeinde irgendwo hat, mal offensichtlich mal in irgendeiner Schublade versteckt, wo geregelt ist, was ist der Name der Gemeinde, auf welcher Grundlage trifft man sich, was ist der Auftrag der Gemeinde, wer darf bei uns Mitglied sein, wie verstehen wir Taufe und Abendmahl, wer leitet die Gemeinde und vieles mehr, wo bestimmte äußere Ordnungen geregelt sind und auch Verständnisse. Das wären so vorgegebene Grenzen. Wenn wir uns das im Klinikkontext angucken, ich gucke jetzt aus der Psychotherapiebrille, dann gibt es, das gilt natürlich auch für alle anderen Berufsgruppen, auch hier bestimmte Gesetzgebungen, die ja regeln, wie auch der Beruf ausgeführt werden kann, welche Berufspflichten es gibt, auch bestimmte Organe, die prüfen, ob der Beruf ja fachgerecht ausgeübt wird und so weiter. Und die sozusagen das berufliche Leben ein Stück weit regeln. Und in einem Buch, wo es auch ums Thema Umgang mit Grenzverletzungen geht, da schreibt die Autorin, die juristischen Rahmendefinitionen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und professionellen Standards sowie auch die ethischen Orientierungspunkte ergeben keine eindeutige Bewertung. Sie stellen uns vielmehr jeweils vor Fragen, auf die dann im konkreten therapeutischen Tun gemeinsam mit dem Patienten eine individuell stimmige Antwort gefunden werden muss. Sie stellen uns in ein Spannungsfeld und so weiter. Das heißt, damit ist immer noch nicht alles gesagt. Es muss immer wieder individuell geguckt werden, was das im Einzelfall bedeutet. Es gibt eben neben den vorgegebenen Grenzen auch ganz interpersonelle und intrapersonelle ich sag's mal so, individuelle Grenzen, wie wir das erleben. Interpersonell spricht der Werner May von verschiedenen, ja, Grenzstufen, könnte man sagen. Und dazu lese ich mal ein Beispiel vor aus dem Gemeindekontext. Er schreibt: Ich stehe nach dem Gottesdienst mit einem alten Bekannten zusammen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich freue mich darauf, mich mit ihm unterhalten zu können. Da kommt ein anderer. Jetzt nimmt der sozusagen den anderen wahr und er scannt dann, erkennt er den oder nicht, also auch die Aufmerksamkeitsgrenze wird überschritten und jetzt geht's weiter. Er hört uns zu. Jetzt geht schon in die Betroffenheitsgrenze. Der kommt uns näher und ich muss mich mit dem irgendwie auseinandersetzen. Und der will jetzt auch mitreden. Also jetzt geht's, ist es so zwischen Betroffenheitsgrenze und Alarmgrenze. Jetzt passiert da ein gewisser Grenzübertritt. Und ich lese mal weiter. Da heißt es, er ist nicht nur über unsere Aufmerksamkeitsgrenze gelatscht. Wir bemerken nicht nur, dass er da ist, sondern auch die Betroffenheitsgrenze hat er überschritten. Wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen. Er macht uns Stress, weil wir unsere inneren Grenzen gerade nur füreinander und nicht für einen Dritten geöffnet haben. Wir würden ihn am liebsten wieder wegschicken, was auch unser Recht ist, denn er war nicht sensibel dafür, auf unsere verschiedenen inneren Grenzen zu achten. Das heißt, da ist jemand im Gemeindekontext über die Grenzen anderer gegangen und wir wissen gar nicht, ob der das gemerkt hat und wie es dann auch weitergegangen ist. Und vielleicht haben Sie das so in ähnlicher oder anderer Weise auch mal erlebt. Im Kontext der Bibel, da erfahren wir im Neuen Testament immer wieder, wie wir miteinander umgehen dürfen aus Jesu Liebe heraus. Da sind Begriffe wie ermahnen, ermuntern, ermutigen, immer wieder solche Stichworte, die das Zwischenmenschliche gestalten. Das eine, wie gesagt, das Zwischenmenschliche. Das andere ist das Innermenschliche, könnte man sagen, intrapersonell. Wir sind ganz unterschiedlich aufgestellt nach Leib, Seele und Geist mit unterschiedlichen Grenzen. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Wir haben unterschiedliche körperliche und charakterliche Konstitutionen, unterschiedliche familiäre Prägungen und Lebenserfahrungen, die ganz verschieden sind. Und auch unsere aktuellen Erfahrungen, die wir so mitbringen, haben natürlich einen Einfluss auf unser Empfinden von Grenzen. Und da, das macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt in einer Familie aufgewachsen bin, die von Alkohol und Drogen, sage ich jetzt mal, bestimmt war, oder in einer Familie mit einer, ja, hohen Bezogenheit aufeinander und Aufmerksamkeit füreinander. Es macht einen Unterschied, ob ich eher jemand bin, der Dinge sensibel wahrnimmt oder ja, dem es leichter fällt, Dinge auch stehen zu lassen oder von sich ja abtropfen zu lassen. All das hat einen Einfluss und ich denke, dass da Gott mit uns einen unterschiedlichen Weg geht und dass man sich auch fragen kann, was ist für mich dran? Möchte Gott, wie es auch in dem Psalm heißt, Psalm 147, da geht es natürlich eher um äußere Grenzen, aber ich übertrage das mal auf unsere persönlichen Grenzen, Frieden schaffen in unseren Grenzen oder möchte er unsere Grenzen erweitern? Wie es in dem Gebet von Jabes im 1. Chronik 4 heißt. Ja, das kann man sich einfach so mal so ein Stück weit fragen, reflektieren. Wie geht es mir zwischenmenschlich? Wie geht es mir auch innermenschlich? Was für Grenzen und Grenzerfahrungen mache ich? Wie macht das Jesus? Was können wir von ihm lernen? Jesus war geprägt von Liebe. Wir erfahren das in Matthäus 22, als er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist jetzt eine ganz zentrale Stelle, denn das ist erstmal eine Haltung, eine Grundhaltung, die sein Leben geprägt hat, von Anfang bis zum Ende. Gott und den Nächsten lieben. Und wie er das gemacht hat, das erfahren wir an ganz unterschiedlichen Stellen. Hier sehen Sie Johannes 8, Vers 2 bis 11 aufgeschrieben und manche von Ihnen oder viele von Ihnen kennen sicherlich diese Stelle mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Und dann sagt Jesus zu den Pharisäern, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, dann gehen die weg und dann kommt es zu einem Kontakt zwischen ihm und der Frau, die Ehebruch begangen hat. Er spricht sie an und fragt sie, hat niemand dich verurteilt? Und sie spricht zu ihm, niemand. Und Jesus sagt zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Das ist eine Aussage, die voll Gnade geprägt ist. Das ist das erste Bein, wenn man so will, das Sie links sehen. Und das ist der Ausdruck von Annahme aus Gnade. Auch ich verurteile dich nicht. Gnade, die in Beziehung führt. Und dann sagt er anschließend zu ihr, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist das zweite Bein, die Wahrheit. Er ist wahrhaftig, verschweigt die Sünde nicht und führt sie in ein vor Gott und Menschen verantwortliches Leben. Das ist, wenn man so will, auch eine konfrontative Seite, die in Verantwortung führt. Und beide Aspekte von Jesu Handeln sind ein Ausdruck seiner Liebe. Er ist voller Gnade und Wahrheit, heißt es an einer anderen Stelle. Und ich finde das ganz wichtig, weil wir erleben das persönlich oft als ein Spannungsfeld. Was betonen wir mehr? Mehr die Gnade oder mehr die Wahrheit? Und das ist, denke ich, ganz hilfreich, sich das auch mal zu fragen, was fällt uns denn leichter? Auch bei dem Thema Grenzen setzen, eher die Gnade oder eher die Wahrheit? Auf welchem Bein stehen wir eher? Das passt ja auch zu dem, was ich vorhin sagte, dass es bei der Erziehung wichtig ist, dieses liebevoll Unterstützende und das konsequent Klare und da zu gucken, was ist eigentlich so mein Lernfeld? Jesus hat diese Haltung ganz konkret ausgedrückt. Sie spiegelt sich in seinem Handeln wider. Ich habe mal drei Formen ausgesucht, die ja so ein Stück weit widerspiegeln, wie er diese Liebe ausgedrückt hat. Das erste ist das Abgrenzen. Da heißt es in Matthäus 14, und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in ein Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und dann später, und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, er dort allein. Also wir erfahren zweimal, dass Jesus sich zurückzieht, beziehungsweise sich ja in die Stille begibt, in die Begegnung mit Gott. Und er sucht dort ja die Zweisamkeit mit dem Vater. Daraus schöpft er für, denke ich, alle Begegnungen, die er hat. Das drückt auch seine Liebe zu Gott aus, dass er Zeit mit ihm verbringt. Und er lebt aus dieser engen Verbindung. Und diese enge Verbindung, wir kennen das vielleicht auch, die war umkämpft. Die Volksmengen, die wollten ja ihm hinterhergehen, die folgten ihm zu Fuß. Jesus grenzt sich hier von anderen ab, um die Zeit mit seinem Vater zu haben. Und ja, das können wir uns auch fragen, wie ist das bei uns? In welchen Stellen innerhalb und außerhalb des Berufsalltages haben wir solche Inseln mit Gott, wo wir wieder neue Kraft schöpfen. Wie sieht das aus? Das zweite, das ist das Begrenzen. Jesus begegnet uns ja mit unterschiedlichen Facetten. Und kurz vor der Bibelstelle, die ich gleich zeige, war der Einzug von Jerusalem. Da haben ihm alle zugejubelt, Hosianna. Alle hatten ein bestimmtes Bild von diesem Messias, wie er sein müsste. Und vielleicht kennen wir das auch. Da haben wir so ein bestimmtes Bild von Jesus, wie er eigentlich sein müsste. Und das ist jetzt eine Stelle, wo er zumindest mich auch überrascht. Da gibt es im Tempel, ja, Verkäufer, da wurde, ja, wurde Verschiedenes gehandelt und getauscht und verkauft. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, heißt es hier, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Jesus möchte diesen heiligen Raum des Tempels, der für die Begegnung und Anbetung Gottes gedacht ist, wieder freimachen mit dem, ja, was es blockiert, diesen eigentlichen Zweck. Und dafür wird er sehr deutlich und im Johannesevangelium wird sogar davon geschrieben, dass er eine Geißel in der Hand hatte, um die Händler nach draußen zu treiben. Wir sehen bei Jesus, dass es eine sehr proaktive, nach vorne gerichtete Grenzsetzung ist. Er ist hier mit Geist, Seele und Körper aktiv. Und das können wir uns auch mal fragen, ja, wenn wir etwas ja nicht angemessen finden und das eine Grenze überschreitet, wie gehen wir dann damit um? Wie setzen wir die Grenze? Wie drücken wir das aus? Wie wird das für mein Gegenüber deutlich? Und das heißt jetzt gar nicht, wir müssen Jesus kopieren in 1 zu 1, sondern eher zu gucken, ja, wo geht es darum, Akzente zu setzen, Grenzen zu markieren, dass es auch deutlich wird. Und wo merken wir vielleicht an anderer Stelle, da machen wir es vielleicht zu deutlich, also sind wieder auf dem einen Bein zu stark unterwegs und sollten eher das andere Bein wieder mehr betonen. Das dritte und letzte, wie Jesus mit Grenzen umgeht, ist, dass er ihnen Sinn gibt. Er eckt ja an verschiedenen Stellen bei den Pharisäern und Schriftgelehrten an. Und immer wieder kommt es vor, dass er Menschen heilt. Und es kommt auch vor, dass er Menschen am Sabbat heilt. Und dann sagt er zu den Pharisäern, nach Markus 3, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und später kommt nochmals so eine Stelle oder ein Kapitel davor, und wo er deutlich macht, dass der Sabbat um des Menschen willen geschaffen ist und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Hier wird deutlich, Jesus hebt nicht den Sabbat auf oder hebt nicht Gottes Gebote auf, sondern er gibt ihnen Sinn, erfüllt sie mit Sinn. Und das können wir uns auch immer wieder fragen, die Regeln, die wir vielleicht in unserem Arbeitskontext haben, die schon seit Jahren bestehen oder die wir auch im Gemeindekontext haben, warum haben wir diese Regeln? Wozu sind die da? Und dann verstehen wir vielleicht neu, ach ja, dafür ist es da, dafür ist es hilfreich. Das Letzte bei Jesus finde ich nochmal ganz wichtig anzugucken, warum ist er eigentlich auf die Erde gekommen, seine Mission. Er ist aus einem einzigen Grund letztendlich auf die Erde gekommen, nämlich weil er die größte Rettungsmission der Menschheit durchgeführt hat. Er hat den Himmel verlassen, um letztlich am Kreuz auf Golgatha stellvertretend für unsere Schuld gekreuzigt zu werden. Er lässt sich, wenn man so will, ganz bewusst maximal begrenzen aus Liebe zu uns. Und mit seiner Auferstehung setzt der Sünde, Tod und Teufel eine eindeutige Grenze. Jesus ist der Sieger. In einem Lied von Gerhard Schnitter, da heißt es, dem Tode ist die Macht genommen, Jesus ist der Herr. Zusammenfassend könnte man sagen, Jesus lässt sich maximal begrenzen, damit Gott die maximale Grenze setzen kann. Jesus lässt sich maximal begrenzen, damit Gott die maximale Grenze setzen kann. Ich komme zum Ende, nämlich nochmal vier Beispiele insgesamt aus dem Berufs- und Gemeindealltag, die etwas illustrieren davon, wie kann das aussehen, Grenzen setzen. Erstmal aus dem Berufsalltag. Ich hatte vor einiger Zeit ja einen Patienten vermittelt bekommen von einer Kollegin, den ich hätte aufnehmen können. Und ist möglich, den Patienten zu erreichen und auch relativ kurzfristig einen Tag nach unserem Telefonat einen Termin zu vereinbaren. Ich habe noch so nebenbei die Info erhalten, dass der Patient gerade eher als unzuverlässig wahrgenommen wird, auch aus einem anderen Kontext, und dass ihm das selbst nicht aufzufallen scheint. Einen Tag später haben wir also das Gespräch und der Patient taucht nicht auf. Ich erhalte keinen Anruf, keine Absage. Er ist nirgends aufzufinden. Ich treffe die Entscheidung, ich werde mit dem Patienten keine Therapie beginnen. Das ist für mich keine ausreichende Startbedingung. So eine Unzuverlässigkeit. Außerdem kann ich den Platz anderweitig besetzen. Erst wenige Tage später sehe ich dann einen Anruf auf meinem Handy. Der besagte Patient hat nochmal angerufen und ein paar Tage später rufe ich zurück. Der Patient sagt, dass er da gewesen sei. Was ich ihm nochmal deutlich mache, dass ich ihn nirgends aufgefunden habe. Und ich teile ihm auch mit, dass ich einerseits den Therapieplatz schon vergeben habe inzwischen und andererseits, dass das für mich keine geeigneten Startvoraussetzungen sind. Das war eine Grenzziehung, um den Therapierahmen zu sichern. Wenn das von Anfang an so ist, dann ist für mich ja keine ausreichende die Bedingung für eine Therapie gegeben. Zweiter Patient, mit dem ich Therapie durchführe, der hat eine Kindheit erlebt, wo er mit viel Angst aufgewachsen ist, die Eltern viel gearbeitet haben, wenig für ihn da waren, und ihn wenig gesehen und beachtet haben, ihn nicht ihm wenig Verständnis entgegengebracht haben und eher ihn kritisiert haben. Heute hat sich der Patient eben so entwickelt, dass er eher kritisch über sich denkt, dass er Angst hat, einen Fehler zu machen, dass er sich selbst schnell abwertet und dass es ihm schwer fällt, eben auch nach außen Grenzen zu setzen. Das ist aber eigentlich wichtig, weil er selbstständig ist. Und er sich selbst viel auch selbst organisieren muss. Das heißt, wenn er einen Anruf von außen bekommt, dann fiel es ihm schwer, ja auch zu sagen, jetzt habe ich keine Zeit, können Sie bitte später nochmal anrufen oder ich rufe später zurück, weil er sich gleich schuldig fühlte, jetzt für den anderen eben nicht da zu sein und Angst hatte, die Bindung zu riskieren. So waren das kleine Schritte, dass er lernte, welche Möglichkeiten es gibt, auch ja Grenzen zu setzen und auch in diesem kleinen Beispiel, wenn jemand anruft und er keine Zeit hatte, auch ein Gespräch freundlich und doch klar zu beenden. Also auch hier wieder, wenn man so will, Gnade und Wahrheit zusammen, beide Beine mitzunehmen. aus dem Gemeindealltag habe ich auch so überlegt, ja, wo habe ich das da erlebt, dass jemand Grenzen setzt oder dass ich das vielleicht auch getan habe. Ich habe mich zurückerinnert an Gebetskreise vor dem Gottesdienst, wo mir ein Beispiel einfiel, dass ja, wo einer, der diesen Gebetskreis geleitet hat, das sind so 10 bis 15 Minuten, auch von Anfang an gesagt hat, bitte formulieren Sie kurze Gebete. Und damit so einen Rahmen gesetzt hat, auch für diesen Gebetskreis. Es gibt ja verschiedene Gebetskreise und manchmal kann das dran sein, eben ganz lang auch Zeit dafür zu haben, Raum zu haben. Aber kurz vor dem Gottesdienst ist die Zeit begrenzt und dann hilft es oder hat es geholfen, so habe ich es erlebt, zu sagen, ja, wir wollen möglichst vielen, die auch da sind, die Möglichkeit geben, kurz zu beten und ihre Bitte oder ihren Dank vor dem Gottesdienst auszudrücken. Also auch ein hilfreicher Hinweis, der von vornherein eine gute Grenze gibt. Das andere war, jemand hat ja einmal Schwierigkeiten mit Geld gehabt und da bin ich grundsätzlich auch offen zu sagen, ja, wir unterstützen dort, wo das dran ist. Und dann gab es aber einen Anruf, wo ich auch einmal gesagt habe, jemand um Geld gefragt hat und ich der Person gesagt habe, nein, das sehe ich nicht, das werden wir nicht geben, wo ich den Eindruck hatte, das ist eine Person, die bei vielen fragt und wo das nicht hilfreich ist, wenn sie ja sich so auch ein Stück weit von anderen abhängig macht. Das heißt, auch hier will ich nicht sagen, man darf nie Geld geben oder so, sondern aus den eigenen Beispielen vielmehr einladen, zu reflektieren, was ist wann dran und ist das hilfreich für mich und auch den anderen? Und sicher haben Sie da auch eigene Beispiele, wo Sie sich fragen, ja, was ist da in meiner Situation dran? Komme zum Fazit. Gesunde Grenzen sind aus meiner Sicht ein Ausdruck von Gottes Liebe. Grenzen sind für den Menschen da und nicht der Mensch für die Grenzen. Das heißt, ja, Gottes Grenzen für uns, auch Gottes Gebote, die sind richtig gut. Und die haben ihren Sinn, so wie Jesus das auch immer mit Leben erfüllt hat. Und Jesus hat die Gebote nicht aufgelöst. Er hat sie erfüllt, lesen wir. Und so ist das in Bezug auf unser zwischenmenschliches Miteinander ganz, ganz wichtig und hilfreich. Und ich erlebe das auch immer wieder. Grenzen sind heilsame Reibungspunkte. Ja, das ist manchmal gar nicht leicht, Grenzen zu ziehen oder Grenzen vielleicht auch gezogen zu bekommen. Erstmal. Und doch vertiefen sie Beziehungen. Dort, wo klar ist, wie jemand anderes zu mir steht oder wie ich zu jemand anderem stehe. Und nicht gesetzte Grenzen oder Grenzüberschreitungen, davon gehe ich aus, die verschlimmern Beziehungen. Deshalb denke ich, dass Grenzen wichtige, heilsame Reibungspunkte sind. Ich möchte Sie und uns nochmal am Ende einladen. Ja, nochmal hier die Literatur, die 3 Bücher, die so hauptsächlich, die ich verwendet habe. Die Präsentation kann ich Ihnen auch gerne zukommen lassen im Nachhinein. Und jetzt möchte ich Sie aber auch nochmal einladen. Einen Moment, ist doch schon schneller die Zeit um als gedacht, zu reflektieren. Welchem Impuls möchte ich vielleicht gerade nachgehen? Auch in Bezug auf diese 2 Beine. Gnade und Wahrheit. Was spricht mich da an? In welche Richtung tendiere ich? Und zu welchem Schritt bin ich vielleicht auch eingeladen in Bezug auf Grenzziehung? Was wäre für mich dran? Könnte gern die Frage mal noch einen Moment stehen lassen. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.